Guten Morgen. Ich rede ein bisschen über Web Troubleshooting mit Open Source Tools. Ich bin der Stöps. Ich mache das ja jetzt wahrscheinlich schon 30 Jahre. Twitter, Mastodon, völlig egal. Also mein tägliches Geschäft ist eigentlich installieren und troubleshooten von irgendwelchen Applikationen auf Web-to-Application-Servern. Am liebsten auf Linux und mit Linux. Und den Rest schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wer Open Source nutzt, muss ich glaube ich hier überhaupt nicht sagen, gibt es was zurück. Und wenn es nur Doku oder Blogpost ist, das hilft immens. Wir haben ja gerade bei Log4j gesehen, was rauskommt, wenn jemand allein am Produkt arbeitet, das schon ewig ausgelaufen ist und dann doch nur ein Bug auftritt. Alles, was ich heute erzähle, kann man vermutlich auch mit Excel machen. Ich bin immer noch der Meinung, ein Prozess, der Excel enthält, ist kaputt. Also wir sehen ja gerade im Enterprise-Umfeld an jeder Stelle Excel. Der Martin sagt, es ist Stöps Law, wenn man sowas sagt. Ja, ich sage das seit 4 Jahren, ist aber sehr lustig. Alle Tools, die ich heute zeige, habe ich bei mir auf dem Blog aufgelistet, inklusive Lizenz, ob das jetzt GPL, Apache oder sonst was ist. Nein, das HTML. Ich habe kein Excel. So, wo komme ich her? Oder was machen wir? Also wie gesagt, ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren. Irgendwann, wenn wir mit Web-Application angefangen haben, haben wir alles selber installiert. Den Webserver, die Datenbank, Storage haben wir irgendwo zugekauft. Das war einfach, wenn irgendwas kaputt war, haben sie auf die Maschine aufgeschaltet oder ins Log reingeschaut und alles war gut. Der Java Application Server war ein bisschen komplizierter, man hat dann die Applikation ausgelagert, vielleicht macht man einen Reverse Proxy davor. LDAP kam meistens von irgendeinem anderen Team, aber man hat zumindest so hohe Rechte gehabt, damit man auch mal in ein Logfile reingucken kann. Das ist also auch noch in Ordnung. Was haben wir heute für Herausforderungen? Die Tools werden immer mehr. Also wenn ich gerade auf meine Java Application Server schaue, das sind schnell mal 15, 20 Logfiles. Dann kommen die Datenbanken dazu, da sehe ich meistens das Logfile nicht mehr, weil da muss ich erst den Admin anrufen. Wenn ich anrufen kann, meistens mache ich ein Jira-Ticket, um das Logfile vom Datenbankserver zu bekommen. Das gleiche für Storage. Dann haben wir Single Sign-On. Waren wir früher zumindest adminmäßig berechtigt, die Logfiles zu sehen vom AD oder vom LDAP-Server. Heute nicht mehr so. Meistens müssen wir beschreiben, was wir haben wollen. Und kriegen dann hoffentlich die Einstellung, die wir gefordert haben. Sehen wir später, wenn man das prüfen kann. Gibt einen Load Balancer und seit ein paar Jahren kommt natürlich noch die ganze Cloud-Komponente mit dazu. Also Kubernetes-Stack, auf den packen wir dann nicht mehr langweilige DB2-Datenbanken, sondern Elasticsearch, NoSQL, Redis, GraphQL und den ganzen anderen Kram. Also es wird nicht leichter, die Logfiles werden noch mehr. Die Applikation, die ich gerade betreue, hat glaube ich 120 Pods. Wenn du da in jedes Logfile schauen willst, das macht einfach keinen Spaß mehr. Gut, also so sah es mal aus. Unsere Applikation, wie gesagt, so der WebSphere-Stack, spricht mit der Datenbank, meldet sich am LDAP an, hängt hinter 1000 Firewalls. ja, genau, so ähnlich, das ist die Homepage. Jetzt neu, weil man wird ja Trendy Cloud, Nginx Server davor vom Kubernetes Cluster, das heißt alles neu dann im Kubernetes Cluster. Der spricht auch wieder mit dem File Server oder Firewall. Der User kommt inzwischen nicht mehr mit nur einem Browser oder mit einer Applikation. Jetzt will er ein mobiles Endgerät, will übers Intranet was einbinden. Das heißt, wir sprechen auch mit APIs. Dann sind auch Möglichkeiten Mail und Chat noch integriert sein in unser Portal. Und das macht es natürlich fürs Troubleshooten alles viel einfacher. Als ich mit der Applikation angefangen habe, also habe ich mich erstens mit all diesen Produkten ausgekannt und ich hatte fast auf allen Produkten Admin-Access und konnte alles so einrichten, wie ich es haben wollte. Wenn ich jetzt zurückschaue, was ich so die letzten paar Monate mache, habe ich noch Admin-Rechte auf diese 4 Maschinen und für den Rest mache ich Jira-Tickets, wenn ich irgendwas wissen will. Und das nervt. Das heißt, was kann ich tun, um vom den Kisten, wo ich richtig Logfiles lesen kann, auch mal rauszubekommen, wo kommt unser Fehler her, den der User meldet oder den wir im Log sehen. Ich habe schon gesagt, also, wenn wir das Bild nochmal Revue passieren lassen, die Logfiles werden immer mehr. Ich habe nicht mehr Zugriff auf alle Logfiles. Da kann ich mir behelfen. Kostenpflichtig mit Splunk, Open Source mit Elasticsearch, mit Elk. Andere Analyse-Tools, ich glaube, Greylock ist nur so ein Thema, kann man auch machen. Was ganz praktisch ist, wenn man mal schnell am Webserver schauen möchte, was auf dem los ist, ist GoAccess. Das schauen wir uns vielleicht da mal an. Das heißt, ich bin auf dem Webserver, mache das Logfile auf und bekomme in Echtzeit, was ist auf der Maschine los. Das heißt, wie ist die Last, welche Seiten werden aufgerufen. Das war so ein Test mit dem Load Balancing Tool. Das heißt, ich habe eine Wiki-Seite immer wieder aufgerufen und geschaut, was da passiert. Und dann sehen wir so, okay, wir kriegen irgendwelche 404-Fehler. Wie ist die Zugriffszeit über die, also wie ist die Zugriffe über die Zeit? Man sieht, wann tauchen die ersten User auf, wann melden sie sich an. Das heißt, es ist so für den ersten Blick, System läuft, schon mal ganz praktisch. Ich muss nicht direkt ins Log, bekomme aber zumindest auf der Konsole angezeigt, was auf der Maschine passiert. Ich hoffe, das läuft jetzt nicht mehr so lang. Jetzt. Wegzubiegen. Ja, klar. So, ist besser. Ja. Okay. Ich glaube, das haben wir genug gesehen. Also das Tool ist ganz nett, kann man draufschauen und ich sehe, was am Webserver los ist. Meistens, wenn ich so an die Historie zurückdenke, wir kommen vom HTML und wenn wir halt für Dynamik haben, ist immer mehr JavaScript. Das heißt, wir lagern das Ganze von der Serverseite immer mehr im Browser aus. Alles, was am Browser fehlerhaft ist, sehe ich meistens am Server nicht mehr im Log. Das heißt, wie kann ich mir da helfen? Der User ruft an, das und das wird nicht angezeigt. Mein erster Schritt ist inzwischen Browser-Developer-Tools, sofern sie nicht über irgendeine Policy deaktiviert sind, kann das sogar der User aufrufen. Der soll ein HAR aufzeichnen. Der kann einen Call, der schief geht, einmal als Curl kopieren oder ich kann mir den Call als Curl kopieren. Und spätestens dann im JavaScript-Debugger. Also ich muss sagen, ich bin Admin, ich programmiere normalerweise nicht. Ich kann JavaScript einigermaßen lesen. Aber mit dem Debugger kommt man zumindest so weit, dass man sieht, wo es schief geht. Was kann man im Browser noch passieren? Der Sammel-Handshake zum Beispiel kann in die Hose gehen. Sammel ist meist, also ist immer verschlüsselt. Das heißt, nachdem ich keinen Zugriff mehr auf den Server habe, der IDP ist, wie sehe ich, ob überhaupt der ganze Ticket-Handshake funktioniert gegen Sammel? Was kann ich mit meinem Browser machen? Das Schlimmste, was ich finde mit so einem Browser, ist, ich habe immer nur einen User und die Cookies gehen über alle Tabs. Außer ich mache so diese Private-Geschichten, dann habe ich aber nur einen Tab. Ich zeige dann nur ein paar Browser-Add-ons, mit denen man sich da helfen kann. Und sollte das nicht mehr reichen, kann man auch mal in die Bug-Bounty-Ecke schauen und Zap oder Burpsuit aufrufen. Wenn in der Mittelproxy ist, machen wir ganz praktisch, dass man sieht, was geht denn eigentlich zwischen Server und Browser hin und her. Wenn der lokale Client zumindest der JavaScript sauber ausgeführt hat. Da falle ich immer wieder drüber. Der Adblocker, ich schalte ihn jetzt in Troubleshooting-Session nach Möglichkeit immer aus. Der macht doch zwischendurch Sachen, wo mal was nicht lädt, was blockiert, das nicht sofort auffällt. Also Adblock usen ja, benutzen ja, beim Troubleshooten würde ich ihn zumindest kurzzeitig mal deaktivieren. Wir haben früher, wenn wir Support-Tickets gemacht haben für einen Hersteller, ganz oft so die Anforderung gehabt, mach mal einen Fiddler-Trace und schick uns diesen Trace. Früher war Fiddler frei. Inzwischen ist es blöd. Also erstens muss man es installieren. Das kann ich beim User meistens nicht machen. Wir sind ja im Enterprise-Umfeld. Der User hat keine Admin-Rechte. Ich kann jetzt sagen, installiere mal schnell Fiddler und führe das nochmal aus und schick uns diesen Trace. Was viel leichter geht, ich lasse die Web-Developer-Tools aufmachen, lasse nochmal den ganzen Fehler reproduzieren und speichere die Geschichte als HR. HR kann ich genauso wie Fiddler nochmal in einem anderen Browser öffnen, kann ich über Web-Tools öffnen, kann analysieren, was geht da hin und her. Ich sehe die Responses und was ich zum Server schicke. Und das Coole ist, ich kann es auch, sieht man es da ja, ich kann auch ein Resend und ein Edit vom Resend machen. Das heißt, ich kann auch schauen, was müsste ich denn an dem Call ändern, damit er erfolgreich abgeschlossen ist. Also das Gleiche, was ich später auch mit Burpsuit machen kann, kann ich als erstes einmal im Browser tun. Und das kann auch jeder User machen. Das heißt, ich kann halt zum Level 1, Level 2 Support sagen, wenn der User einen Fehler meldet, zeichnet es doch gleich mal ein HR auf und wir schauen in den rein und schauen, ob wir es reproduzieren können. Beim HR bitte Achtung, also erstens kann man es als Curl-Kommando kopieren und man sieht vielleicht da ist der Cookie mit drin. Und so ein Cookie hat eine Laufzeit zwischen 30 Minuten und 8 Stunden. Das heißt, wenn ich so ein HR habe, könnte ich auch Sachen im Kontext des Users ausführen. Also da ein bisschen aufpassen. Da sollte man dran denken, beziehungsweise wenn man seinen eigenen HR vielleicht zum Hersteller schickt, schauen, dass die Cookies raus sind. Oder so lange warten, bis der Cookie ungültig ist. wenn der Server aus dem Internet erreichbar ist. Wenn Fragen sind, bitte einfach melden, stört nicht. Und dann schauen wir mal weitermachen. Passt. JavaScript-Debugger, auch Web-Developer-Tools. Oh, das ist verdammt klein. Da gehen wir aber nur schnell drüber. Das heißt, ich kann Variablen monitoren, ich kann schauen, was passiert mit meinen Variablen, ich kann einen Stacktrace analysieren, ich kann schauen, generiert er irgendwelche Fehler. Und wenn ich den Quelltext vor mir habe, ich sehe ja ersetzt, was steht jetzt genau in der Variable drin und wo kann was passieren. Also wir haben gerade so einen Fall, wo der Link falsch gesetzt wird, weil im Hintergrund der Berechnung falsch ist, das sehe ich alles im Debugger ganz gut. Aber wenn ich jetzt in den Web-Developer-Tools bin und zum Beispiel einen Sammel-Handshake aufnehme, dann kriege ich irgend sowas. Das heißt, einen langen verschlüsselten String und sehe nicht, was passiert mit dem Ding. Und das Wichtigste am Sammel-Response ist, dass irgendwo ein Mapping drin sei zwischen User und dem Attribut gegen das LDAP oder gegen das HD. Als Möglichkeit 1, Sammeltracer als Browser-Add-on, sehe ich sofort, wo ist es, da, welcher Call ist der Sammel-Response, den markiert er mal als Sammel und das sehen wir gleich nochmal größer. Das Ganze entschlüsselt, ich sehe Sammel-Attribut E-Mail, das ist richtig, das wollte ich haben, da ist das Mapping da für meine Single Sign-On und ich sehe auch entschlüsselt, was steht denn in diesem E-Mail-Feld drin. Wir haben ganz oft den Fall, dass da dann entweder der UID drinsteht, der Sam Account Name drinsteht oder irgendwas anderes. Dann muss man auf der Sammelseite drehen, also am IDP drehen und hat schon mal bewiesen, dass man es selber richtig gemacht hat. Also ganz praktisch. Ja, Martin? Sammel ist encrypted. Also die Frage war, encrypted oder encoded? Nein, Sammel hat einen Schlüssel, du gibst am IDP einen Key und der Client hat einen Key und dann wird das Ganze verschlüsselt und ist encrypted. Exakt. Also du musst es entschlüsseln, aber man kann es mit entsprechenden Tools, weil es ist ja Handshake ausmachen, Schlüssel hin und her schicken, kannst du es entschlüsseln. Klassiker, also wir gehen irgendwann mal die Browser auf meiner Maschine aus, wenn ich irgendwas testen möchte. Ich habe in Tab 1 habe ich zum Beispiel meine Websphere-Admin-Oberfläche auf. Tab 2 sollte eigentlich irgendwas im User-Kontext sein, nachdem das aber Single Sign-On auf der gleichen Domäne ist, ist man dann in beiden Tabs irgendwie mit dem gleichen User, das heißt entweder kann ich nicht administrieren oder ich habe auf der normalen Applikation die falschen Rechte, um die Applikation zu sehen und vielleicht will ich im dritten Tab nur irgendwie die Seite aufmachen für einen User, der erhöhte Rechte hat und es geht meistens schief, das heißt ich kann zwar Chromium, Chrome und Firefox aufmachen, aber irgendwann hört es halt auf. Ja. Ja, also Einwand ist, du kannst Profile starten im Firefox, das stimmt. Das ist ganz nett. Ich brauche da irgendeine Farbkodierung, weil sonst habe ich von Haus aus schon immer ca. 60 Tabs auf, plus ein paar Fenster auf meinem Desktop. Das heißt, um dann das richtige Firefox-Profil zu finden, ist mir dann meistens was lieber, so diese Multi-Account-Container gibt es im Firefox und im Chrome. Das heißt, die Tabs, die gleiche Farbe haben, scheren die gleichen Cookies. Und ich kann genau sagen, okay, grün ist der Standard-User, rot zum Beispiel sind meine Admin-Tabs und blau ist irgendwas mit erhöhten Rechten. Das heißt, ich kann dann durchtauschen, weiß, wer seine Cookies teilt. Und das Nette ist, es gibt ein zweites Plugin oder Add-on, da kann ich dann noch einen extra Proxy zuweisen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, alle roten Tabs haben als Proxy Burp-Suit. Und dann routet alles durch Burp, aber der Rest halt nicht. Erspart mir viel Rechenzeit. Erspart man auch dieses 1000 Fenster aufmachen. Aber das mit den Profilen werde ich auch noch ausprobieren. Das ist ein guter Tipp. Ja. Sollte uns irgendwer die Web-Developer-Tools nicht mehr reichen, die Intercept-Proxys, die es so gibt am Markt, also Burp-Suit in der freien oder in der kostenpflichtigen Variante oder ASEP von OWASP, sind sehr cool. Man sieht die API-Endpoints, man sieht, was passiert zum Server. Sprich, ich sehe Requests und Responses, ich kann Traffic entschlüsseln, unhashen, entschlüsseln, decrypten und was weiß ich nicht alles. Und das Nette an Intercept-Proxys ist, ich kann auch sämtliche Client-Kontrollen eigentlich umgehen. Das heißt, man hat ja gern so Formulare, wo man irgendwas eintippen muss und dann sagt JavaScript, nee, da fehlt ein L-Zeichen, das ist keine Mail-Adresse oder nee, das ist jetzt irgendwie zu lang oder zu kurz oder irgendwas anderes. Das ist am Intercept-Proxy vollkommen egal. Der nimmt den Request, du änderst den String und schickst es zum Server. Ist ja eigentlich auch was du im Bug-Bounty machst, dass man Zähler mal hochdreht und dann vielleicht ein freies Ticket für eine Eisenbahn bekommt oder dass man im Shop irgendwas anders macht, also sprich einen anderen Preis für Produkt einstellen könnte. Macht man aber natürlich nur auf Seiten, für die man die Erlaubnis dafür hat. Aber so im, also für lokales Testing perfekt testen oder rumspielen mit, das ist Juice Shop zum Beispiel, kann man ganz toll mit diesen Tools analysieren und dann sieht man mal, was man als Webentwickler auch falsch machen kann und wie man es reparieren kann. Ich finde die API-Endpoints auch immer sehr praktisch. Dann sieht man, was zum Server geht, wie man es automatisieren kann. Wir sehen vielleicht später, wenn ich schnell genug spreche, noch irgendwas über Load Balancing. Das heißt, ich kann die Requests annehmen und mein Load Balancing-Skript so aufbereiten, dass wir am Schluss auch was sehen. Also, das war dann die gleiche Ansicht aus dem OWASP-SAP. Request, Response. Ich sehe, welche Felder übertragen werden. Ich sehe, welche Felder zurückkommen. Ich kann sie editieren. Das ist ganz, ganz nett. Und das ist die komplette Historie auf der unteren Seite. Das heißt, ich sehe, was der Browser geschickt hat und sehe, was der Server antwortet. Ja, neu ist es nicht mehr, aber das ist für mich immer noch ungewohnt, dieses Heads-Up-Display vom OWASP-SAP. Ich sehe also auch Websockets. Ich kriege eine Meldung, wenn irgendwas nicht ganz so secure ist, also Warnings, Alerts. Kann man sich einmal beim Surfen auf seiner Seite aktivieren und sieht sofort, wenn irgendwas im Argen ist. Was da total praktisch ist, ist das ganze Spider-Zeug. Das heißt, der Intercept-Proxy fängt an und gräbt über die komplette Seite, was gibt es denn alles für Endpunkte und ruft die einmal auf und schaut, wie die Antworten sind. Wo wir immer wieder Probleme haben, leider, ist SSL. Also manchmal sind wir selber dafür verantwortlich, manchmal läuft was ab. Manchmal sind es die Browserhersteller, die immer restriktiver werden. Also, wie ich mit dem Thema angefangen habe, hat man, glaube ich, SSL-Zertifikatszeiten von 2 bis 3 Jahren. Da hast du einmal für 5 Jahre ein Zertifikat gekauft. Heute ist alles, was älter als 1 Jahr ist, nimmt der Browser schon gar nicht mehr an. Das heißt, wie kriege ich raus, ist der Webserver richtig konfiguriert, sind die Firewalls entsprechend aufbereitet oder ist vielleicht irgendwo noch ein Reverse-Proxy, der das falsche Zertifikat benutzt oder das falsche Protokoll nutzt und welche Tools gibt es außer OpenSSL, um es zu reparieren. TestSSL, ich glaube die Seite heißt auch testssl.sh, kann man aufrufen. Hier mal als Beispiel gegen einen standardkonfigurierten OpenLDAP-Server mit SSL, der macht zum Beispiel 64-Bit-DES, der macht nur SSL V3, der macht kein TLS, ja doch, der macht TLS 1.2, aber kein 1.3. Das heißt, nicht ganz so sicher, kann man entschlüsseln. Oder wenn wir uns auf der rechten Seite anschauen, das ist ein aktueller Nginx, der nimmt eigentlich nur noch höher verschlüsselte Cypher-Suits, der kann 1.3, der bietet SSL V2 und 3 gar nicht mehr an, auch TLS in den niedrigen Versionen auch nicht mehr. Das ist ein Skript, das kann ich morgens einfach mal schnell laufen lassen und fertig. Und was das geil, also das Coole ist, er zeigt auch an, wie lange meine SSL-Zertifikate noch gültig sind. Also wir sehen ja auch bei großen Herstellern, dass einmal das SSL-Zertifikat abläuft. Ich glaube, Microsoft hat es die letzten Jahre 2 oder 3 Mal am 28. Februar geschafft, dass irgendwas nicht mehr ging. Die laufen immer irgendwie im März ab. Und du hast halt früh gesagt, also mit den Zeitzonen, wenn wir das Arbeiten anfangen, schlafen die meistens noch. Das heißt, bis in Deutschland an so ein Zertifikat wieder funktioniert, kann schon sein, dass mal 6 oder 7 Stunden dauert. Ist aber blöd, gerade wir arbeiten immer mehr in der Cloud und wenn dann so ein Cloud-Service wegen einem doofen SSL-Zertifikat nicht mehr funktioniert, ist es halt, eigentlich kann man sich das ersparen. Das heißt, prüfen, ob die Zertifikate gültig sind oder zumindest einen Kalendereintrag erstellen und sagen, hey, nächste Woche sollte ich mal wieder erneuern. TestSSL kann auch prüfen, unterstützt denn mein Service eine bestimmte Java-Version, unterstützt der einen bestimmten Browser. Also die führen eine IE auf, was meiner Meinung nach ja kein Browser ist, aber das heißt, wir sehen, was er unterstützt oder was er eben auch nicht unterstützt. Schneller Überblick, das Skript läuft 2-3 Minuten für einen Service. Also das ist ziemlich schnell. Das ist das Gleiche, was, da gibt es irgendeinen Online-Service von SSL Labs, der macht das auch, läuft viel länger, zeigt ähnliche Informationen. Und was SSL Labs kann natürlich nur für das Internet freigegebene Applikationen testen. Mit Test SSL teste ich auch meinen ganzen lokalen Kram. Und was wir noch am Schluss vom Skript sehen, der prüft also die ganzen Klassiker. Also ist mein Server verwundbar für Poodle, für Crime und Heartbleed, diesen ganzen Kram. Das heißt, ich sehe am Ende, okay, alles grün, Server passt, oder ich muss mir irgendwas nochmal anschauen am Schluss. Ich weiß nicht, ich mache das Thema jetzt seit 15, 20 Jahren. Ich muss trotzdem noch OpenSSL-Kommandos googeln. Ich kann es mir nicht merken, was man mit OpenSSL und S-Client alles machen kann. Ja, genau. Irgendein Cheat-Sheet für OpenSSL und fertig. Open Source Keystore Explorer, kann man da helfen? Ich kann damit Keystores erstellen, ich kann mir SSL-Zertifikate holen. Machen wir einfach als Beispiel mal, ich erstelle einen neuen Keystore für irgendeine Java-Applikation. Ich gebe meinen Service an, also hier mal einen LDAP-Server. Dann holt er sich auf Klick, ich muss nur schauen, ob ich es richtig sehe, dann holt er sich auf Klick als Root-Zertifikat, trustet dem Ganzen. Und mit dem roten Icon zeigt er mir an, das, was ich jetzt runtergeladen habe, ist trusted. Ich speichere mein Zertifikat, packe es zu meiner Applikation und bin fertig. Kann man auch mit 5 oder 6 Zeilen OpenSSL-Kommandos machen, kann man auch automatisieren. Bei Kunden habe ich mir angewohnt, ich nehme den. Der ist echt praktisch. Wie gesagt, ich programmiere nicht selbst. Ich kaufe, also wir haben meistens gekaufte Produkte. Wir haben ja alle Testserver, manche haben das Glück, das in einem extra Environment zu haben. Das heißt, also manchmal hat man tatsächlich verschiedene Server zwischen Produktion und Test. Und wenn man dann abgleichen will, sind die Konfigurationsdateien von Test die gleichen wie in Produktion. Nimmt man irgendwas wie Diff, Meld, Diffuse, gibt noch ein paar kostenpflichtige. Bringt man das, ich sehe dann grafisch, WimDiff ist auch cool in dem Bereich. Ich sehe genau, okay, die Config ist gleich oder ich habe irgendwas geändert. Ich gehe die letzten Jahre immer mehr dazu über, meine Config-Dateien im Git abzulegen. Dann habe ich automatisiertes Diff und kann das Ganze asynchronisieren und weiß genau, okay, Produktion schaut aus wie Test und fertig. Wie installiert man so eine Testumgebung? Also die Erfahrung zeigt, Test und Produktion sind nie gleich. Außer man nutzt irgendwas wie Ansible, Terraform und den ganzen Kram und automatisiert das. Da gibt es eigene Vorträge. Also wie gesagt, schaut euch diese Ansible-Geschichten an. Ich versuche auch alles, also ich mache auch meine Client-Installation inzwischen auf Ansible um. Und wenn das nur VI ist, ich will es nicht kopieren, ich will es nicht aus Git holen. Ich habe ein Skript, der installiert alle Tools, die ich brauche. Der macht die Konfiguration und am Schluss macht mein Vim entsprechendes Linting. Und ich habe auch die ganzen Fehlerkorrekturen für die Tools, die ich über den ganzen Tag brauche. Das geht mit Ansible-Lint los, der mir sagt, okay, in deinem Skript sind noch Fehler. YAML-Lint für alle anderen YAML-Files, wenn ich Kubernetes und so Geschichten mache. Neu habe ich nur aufgeführt, habe ich noch nicht ganz durchgetestet. Config-Lint kann alles, der macht Terraform, Kubernetes, YAML und JSON-Linting. Und seit ein paar Monaten nehme ich Language-Tool, hat mir der Dirk irgendwann mal draufgebracht mit einem Blogpost. Der kann Grammatik und Rechtschreibung prüfen und zwar eigentlich gegen alles. Das heißt, mein Thunderbird, mein Firefox macht Rechtschreibprüfung, egal ob es die Applikation unterstützt oder nicht. Super praktisch, kann ich nur empfehlen. Das ist nur ein Beispiel zum Ansible Lint. Da finde ich bei denen ganz gut, das ist ein Ansible, das habe ich mal runtergeladen. Ich finde 2.500 Fehler einfach ein bisschen viel. Muss man mal reparieren, hatte noch keine Zeit. Das sind Geschichten wie zu viele Leerzeichen, zu lange Strings. Da habe ich gestern einen guten Tipp gefunden, wie man diese Strings umbrechen kann, muss ich auch noch ausprobieren. Finde die vorletzte Zeile ganz, ganz cool, 321 Zeichen lange Zeilen, das liest keiner mehr. Also selbst auf meinem Widescreen hat es keinen Platz, das macht keinen Sinn. Und was eigentlich viel schlimmer ist, sind diese falschen Einrückungen. Das kann halt dann einmal schief gehen. Kann ich mir alles ersparen, kann ich in meinem VI oder kann ich in meinem VS Code einbinden, vorm Speichern prüft er das und meldet mir die simpelsten Fehler und ich muss nicht erst 2 Stunden Ansible-Skript laufen lassen, bis ich sehe, oh, das geht ja gar nicht. Im Java-Bereich, Decompiling ist legal, Martin. überflogen. Nein, wenn ich halt so schaue, was wir also ich habe ganz oft so den Fall, dass ich sage, wie kommt eigentlich die Applikation darauf, einen bestimmten Aufruf zu machen? Und manchmal hilft es halt einfach nichts anderes. Ich werfe das Ding in einen Decompiler und schau mal, was macht denn der eigentlich? Da gibt es für den Java-Bereich JD GUI, und wenn das nur mal schnell ist, um ein Passwort für einen Keystore rauszusuchen, dann habe ich das Passwort im Klartext oft in der Software. Oder hier ein Apache-Modul, wo die Dokumentation nicht komplett war. Da sieht man einmal im Apache-Modul, oh, da gibt es einen Config-Parameter, probieren wir den mal aus. Vielleicht hilft uns ja genau der in diesem Fehlerfall. Dann habe ich vorhin erzählt, ich mache irrsinnig viel mit Datenbanken. Mit Datenbanken kann man auch wahnsinnig viel kaputt machen. Ah, ich habe. Doch kann man, also ich bin so auf der DB2-Ecke, ja. Der Hersteller sagt aber, Datenbankänderungen sind nicht supported, aber manchmal hilft es halt nichts anderes, du musst in der Datenbank irgendwas ändern. Da sollte man nach Möglichkeit in sich gehen, ob das Kommando, was man gerade absetzt, auch richtig war. Ich hatte bei meinem den Wehrteil vergessen. Das Reparaturskript war 160.000 Zeilen lang. Das war kein Spaß. An diesem Tag I learned, dass das Datenbankteam einzelne Tabellen nicht restoren kann. Ja, es war in dem Fall war es so. Ich habe es dann einfach so hingenommen, es ist so. Als JDBC-Client, ich nehme inzwischen am liebsten eigentlich die Beaver, weil der auch Binary-Formate direkt umwandelt. Ich sehe was, kann ich nur empfehlen, wenn man mal in der Datenbank kurz nachschauen möchte. Ist ja sehr praktisch, wenn ich sage, okay, ich rufe jetzt meine Webseite auf, mache irgendwas, erstelle einen Wiki-Post oder irgendwas und dann schaue ich mal, was passiert denn eigentlich in der Datenbank. Das heißt, was schreibt der? Schreibt der vielleicht Blödsinn? Gern also ASCII-Konvertierungen, UTF-Kram. Warum kommt mein deutscher Umlaut da in der Datenbank falsch an? Das heißt, ich schreibe ein Ö, in der Datenbank steht ein Fragezeichen und wenn ich die Seite wieder aufrufe, kommt ein Viereck oder so. Also die ganzen Klassiker kann man alles auch in der Datenbank mal prüfen. Security ist ein großes Thema in unserem Bereich. Wir kriegen immer mehr in Containern. Die Container sind, wie sage ich es? Manchmal nicht ganz neu. Das heißt, eigentlich sagt man so aus dem Security-Bereich, wenn man einen Container einsetzt, dann sollte man den so alle paar Wochen neu bauen mit neuen Bibliotheken, neuen Betriebssystemversionen und dann deployt man die neu. Oder ich will selber mal ein Update machen. Ich habe sowas wie Log4j und will schauen, läuft in meinem Container Log4j. Der Hersteller liefert ein Update erst nach 4 Wochen. Was da sehr helfen kann, ist Trivi. Der scannt Filesystem, Containers und Registries und sagt mir am Schluss solche Geschichten, du verwendest ein altes Betriebssystem, du verwendest vielleicht Log4j in dem Container und er sagt mir, in welchem Pfad und ich kann es vielleicht selber reparieren. Was kann man da helfen? Tools wie Dive, also ich weiß gar nicht, ob ich da einen Link drauf habe. Also Dive schmeißt man am Container, also man wirft einen Container in Dive und er zeigt einem genau die Layer an, was im Container passiert ist. Das heißt, ein Container hat ja meistens 10, 12 Layer. Dive zerlegt die und sagt, okay, im Layer 1 wurde Kommando apt-get-update ausgeführt, im Layer 2 wurde irgendein File reinkopiert, im Layer 3 wurde das File wieder gelöscht und im Layer 5 kommt irgendwas anderes dazu. Das heißt, ich könnte mir auch unter Umständen den Container komplett selber bauen, um schneller zu sein als irgend so ein Fix vom Hersteller. Das ist auch einfach nur nochmal die Fehlermeldung. Hier Scan über das Filesystem. Für mich war Trivi im Endeffekt, ich spiele mit dem Ding schon lange rum, aber bei Log4j war das Ding einfach ein Lebensretter. Du wirfst das komplette Filesystem ins Trivi, der scannt und sagt, okay, kein Log4j oder x-mal Log4j. Und dann repariert man und fertig. Ähnliches Tool ist Popeye. Der scannt Kubernetes-Systeme und sagt einfach, okay, du hast das richtig konfiguriert oder du hast das nicht richtig konfiguriert. Das passt eigentlich auch ganz gut. Ich habe schon gesagt, wir machen immer mehr mit Kubernetes und OpenShift. Ich bin so ein Konsolen-Junkie, das heißt, GUI ist jetzt nicht so wirklich meine Umgebung oder nicht oft. Was kann man da helfen? Kube Context, Kube Namespace, sehr praktisch für, schauen wir es uns vielleicht direkt an, wenn ich nicht im Default Namespace arbeiten möchte, also damit kürze ich meine Kube Control Aufrufe ab. Ich sage einfach, okay, alle folgenden Kommandos sind alle im gleichen Namespace. Ich setze das einfach nur im Kontext. Kann man auch direkt beim Kube-Control-Kommando machen, nur ist die Zeile viel länger. Kann ich mir auch nie merken. Mit Kube-Context und Kube-Namespace mache ich das in einem Satz, das kann ich mir auch merken. Stelle meinen Default-Workspace um und fertig. Zurück zum Troubleshooting. Wie sehe ich eigentlich so ein Container-Log? Ich kann natürlich für jeden Pod aufrufen, Kube-Control-Log-Containername. Nachdem eine Anwendung aber meistens nicht nur ein Container ist, oder wenn ich mir zum Beispiel meinen Elasticsearch-Stack anschaue, sind meistens 9 oder 10, dann schaue ich mir am liebsten den kompletten Stack an und dafür nehmen wir Kubetail oder Stern. Das heißt, der macht farbkodiert für jeden Container als Log. Ich mache meinen Request, reproduziere meinen Fehler, habe paralleles Log auf, sehe genau, in welchem Container passiert der Fehler und fertig. Wer macht alles Kubernetes? Mhm. Kube-Control kannst du auswendig, oder? Alles. Der Kollege hat noch nicht genug Bier, er will noch nicht drüber sprechen. Als Tipp, wenn man sich nicht jedes Kommando merken möchte, ist K9S. Ist ein TUI-Tool, das heißt, es läuft auf der Konsole, sagt man alle Container, hat direkt Zugriff auf die Logs. Ich kann sofort eine Shell öffnen, ohne dass er lange Kommandozeile braucht. Ich sehe die Services, hier sehe ich die Logfiles. Ich habe die Möglichkeit, mir die ersten Logfiles über Tail anzuzeigen. Sorry. Letzten 5 Minuten. Das spart Zeit. Klar kann man mit Kube-Control Watch auch machen oder Watch Kube-Control und schauen, was passiert gerade. Dort sagt das mal in Farbe, wenn ein Container stirbt, wird er rot. Also ich habe das meistens jetzt als kleines Fensterchen irgendwo rechts oben in der Ecke an meinem Bildschirm, wenn ich irgendwas installiere und sehe sofort, okay, da geht was schief oder es passt alles. Kann speichern, kann meine YAML-Files editieren, je nachdem. Also wie gesagt, mach vorher auf der Konsole, aber manchmal hilft es auch, entsprechend solche Tools zu verwenden. Ja, das ist eh nur Konsole, okay. Das passt. Passt. Ich bin zu schnell heute. Ich muss mehr erzählen. Ich habe vorhin schon gesagt, also die Applikation, die wir meistens installieren, ist gekauft. Das heißt, wir haben nicht so viel wir haben keinen Zugriff auf den Source Code. Wir haben ganz oft auch so ein Blackbox-Phänomen, dass wir sagen, okay, wir stehen vor 100 Containern und wissen gar nicht, welcher Container spricht eigentlich mit wem. Das heißt, wir haben irgendeinen Ausfall, jetzt kann ich natürlich 120 Container durchtreten oder ich kann schauen, okay, es funktioniert Applikationsteil X nicht und wie kriege ich denn jetzt raus, was der Teil der Applikation macht und was muss ich durchstarten. Istio kann uns da helfen, vor allem die Komponente Kiali. Solche Installationen macht man natürlich nicht, das ist jetzt nur zu Dokumentationszwecken, wir machen einen Curl und dann sofort einen Shell-Pipe. Findet man nur leider gerade so im Kubernetes-Umfeld immer mehr. Das heißt, wir machen einen Download und führen den sofort mit sudo aus. Machen wir nicht. Wir laden runter, schauen uns das Skript natürlich an und führen es dann aus. Natürlich. Also macht ihr alles, weiß ich. Das ist so. Die Installation sind 3 Schritte. Das passt. Istio baut ein Sidecar. Das heißt, zu jedem Pod erstellt Istio ein Sidecar und analysiert den Traffic. Man kann mit Istio den Traffic zwischen Pods verschlüsseln, absichern und so weiter. Ja, wer Elasticsearch einsetzt, kann passieren, dass Elasticsearch dann nicht mehr läuft. Ich nehme Elasticsearch meistens aus von dieser ganzen Geschichte. Und on top als Plugin von Istio nutze Kiali. Und warum nutze ich es? Ich hoffe, das kommt da. Das ist der Graph von Kiali. Ich sehe, wie heißt mein Pod und welcher Pod spricht mit wem. Das ist einmal Punkt 1, der mir irrsinnig viel hilft. Ich weiß nicht jetzt genau, was ich durchstarten muss. Ich muss nicht 120 Container durchtreten, ich drehe vielleicht 5 Container durch. Und ich sehe, wie ist denn der Status eigentlich von meinem Pod gerade? Das heißt, hat er irgendwelche HTTP-Errors, 400er oder 500er? Oder ist alles im grünen Bereich? Wie ist die Last? Hat er irgendeinen Peak, bekommt irgendein Pod die falsche Antwort. Was man da sieht, ist, dass zum Beispiel mal ein GraphQL unter Last 500 liefert oder ein Timeout. Hier mal als Beispiel Istio-Kiali-Analyse während am Last-Test. Das heißt, ich sehe den Throughput, ich sehe, wenn irgendwas abbricht, ich sehe, wenn irgendwie was zu viel ist oder vielleicht noch irgendwelche Pods starten muss. Also das ist der Last-Test auf der rechten Seite. Und ich hoffe, man sieht jetzt den Ausschlag. Das ist auch schon wieder eine Zeit her. Also wir sehen hier, der Last-Test startet 100 gleichzeitige User und leicht verzögert sieht man jetzt auch die Ausschläge auf der Kiali-Seite. Man sieht die Antworten. Komm. Ich sehe also hier, dass 97% zwar erfolgreich waren von meinen Requests, aber wir hatten 3% Fehler. Und wo sind die? Da hilft mir Kiali bei der Analyse. Und ich glaube, das Video ist aus. Nee, jetzt. Also, wir sehen die TCP-Requests, was ist gesendet, was ist empfangen worden. Wir sehen Antwortzeiten, Ports und die Overview, wer spricht mit wem. Und also gerade die Overview, wer spricht mit wem, ist an ganz vielen Stellen einfach ein Lebensretter, wenn man Applikationen mit x Ports hat. Das war's. Gut. Dokumentation. Ich habe vorhin schon gesagt, Konfigurationsdateien zwischen Test und Produktion sind nie gleich. Da kann man dokumentieren oder in sein Excel reinschreiben, was mal lustig ist. Man ist immer zu spät dran oder es ist nie aktuell. Kann man machen wie der Jörg. Man kann natürlich sein Doku in Ansible schreiben. Dann ist man immer aktuell. Ich habe Kunden, die wollen Dokumentation mit Screenshots von jedem Screen in Word. Gibt es bei mir nicht. Ich schreibe sämtliche Dokumentation in irgendeinem Textformat. Am liebsten in ASCII-Doktor, weil das am schönsten einen Output generiert. Kann aber auch mein Markdown mit MK-Docs sein. Und wenn der Kunde mal einen Ausdruck haben will, macht man das mit ASCII-Doktor und einem Template gegen PDF. Oder man schiebt es nach LaTeX und bereitet es entsprechend auf und hat dann eben auch ein Firmenlogo und tralala mit drauf. Aber das Schöne ist, wenn mir ein Fehler auf so einem in so einer Dokumentation auffällt, ich habe das im Git, ich mache das auch zur Not am mobilen Endgerät auf, ändere die Zeile. Beim Einchecken macht man ein CI-Skript, einen neuen Docker-Container, bereitet das ganze Ding in HTML und PDF auf und habe es dann auf der Homepage oder er schickt mir es per Mail und fertig. Kann ich nur empfehlen. Ich habe gesehen, irgendwo auf der Agenda ist ein ASCII-Doktor-Vortrag. Ich glaube, war der gestern oder ist der heute? Also, ja, ansonsten gibt es auch ein paar Videos drüber. Also, am besten gerade, wenn man viel mit Konfigurationsdateien arbeiten kann. Man kann sie im ASCII-Doktor Teile der Konfiguration mit reinziehen als Beispiel. Man kann auf Zeilen hinweisen. Es ist alles beieinander. Definitiv wert. Und es ist wie immer. Das heißt, wenn ihr irgendwas troubleshootet oder irgendeinen Fehler findet, schreibt es auf. Also entweder für euch in irgendwie so... Ja, so Note-Taking-Software oder macht es einen Blogpost. Wie oft passiert mir das, dass ich irgendeinen Fehler bei einem Kunden habe und erstens oder auch bei mir auf dem System, dann denke ich, den Fehler hast du schon mal gesehen. Das heißt, dann mache ich als erstes irgendwie mein Org-Mode-File auf, da steht es nicht drin, dann macht man Google-Suche und manchmal findet man seinen eigenen Blogpost. Und solange ich was finde, ist alles gut. Wenn ich das nicht finde und ich weiß, dass der Fehler schon da ist und ich habe danach wieder 2 bis 3 Stunden für die Fehlersuche verplempert, ärgert mich tierisch. Das heißt, aufschreiben und dann soll es auch gut sein. Und vielleicht kann jemand, wie gesagt, ja davon profitieren, indem ihr einen Blogpost draus macht. Ja, Container, das macht man halt immer mehr. Da ist Dive. Das, was ich vorhin gesagt habe, also mit Dive ist ein Link dahinter, kann man Container-Images und Registry-Files zerlegen. Ich sehe genau, was passiert. Das sehen wir jetzt auch gleich nochmal. Portman und Docker für lokale Container, wenn man mal schnell was ausprobieren möchte. Wir kriegen inzwischen auch ganz oft mal ein Container-Update. Das testet man einfach mal schnell lokal. Vorteil, ich finde aber Portman inzwischen fast charmanter, weil er keinen Root-Prozess braucht. Und das ist jetzt, glaube ich, mein Dive vor. Ja, genau, das ist Dive. Also schauen wir uns mal Dive an. Wir machen irgendeinen Container von Portman auf. Der analysiert kurz. Und wir sehen die verschiedenen Layer auf der linken oberen Seite. Wir sehen das Filesystem. Also von mir gesehen, also wir sehen rechts das Filesystem. Wir sehen die Kommandos, die ausgeführt werden. Also da irgendein Copy-File, das muss ich mir dann holen aus dem laufenden Container, wenn ich mal einen neuen bauen möchte, irgendwelche NPM-Kommandos, Change-Owner und so weiter und so fort. Sehr farbkodiert, was wurden jetzt gerade reinkopiert. ist gerade so für die Analyse, Fehler finden oder mal schauen, warum tut denn der Container nicht so, wie man will. Immer ganz praktisch, man kann einmal speichern und den Container selber, also dieses Image selbst patchen. Ich versuche es zu vermeiden, man kann mal Stunden verbraten mit so einem Thema, also sollte man den Container gekauft haben, lieber beim Hersteller anfordern. Bin da nur über hellhörig wegen Log4j, bei Log4j war es tatsächlich so, dass einige der Hersteller, mit denen ich so arbeite, doch ein paar Tage und Wochen gebraucht haben mit ihren Updates. Ganz viele Ausgaben sind JSON inzwischen, egal ob es API, Container, Kubernetes, immer JSON. Ich weiß, JQ, also JSON Query, ist super, da geht es mal wieder mit OpenSSL, ich kann mir die Kommandos nicht merken. Also diesen JQ-Punkt irgendwas, um dann irgendein Java-Element zu finden, keine Ahnung. Der Tom Nomrom hat Gron veröffentlicht vor einer Zeit auf GitHub. Da kann ich dann mit Grep, also ich bin ja ein alter Mann, Grep macht man schon seit vielen Jahren, das ist dann grepbar. Das heißt, ich wirf das nach Gron, grep da drüber, alles gut und dann finde ich wieder was. Wenn wir installieren, wie stellen wir denn sicher, ob jetzt nach der Installation oder nach dem Update die Applikation noch funktioniert oder noch so funktioniert, wie wir es haben wollen? Was? Also, ich bin ja alt, aber ich habe unter anderem, ich habe es gestern schon gesagt, ich habe 2003, glaube ich, mit Nagios angefangen, genau aus dem Grund, damit ich vorm User weiß, wenn was nicht geht. Und du kannst natürlich jetzt mit irgendeinem Monitoring-Tool prüfen, antwortet die Applikation richtig? Und das wird sie meistens auch tun, aber tut es auch noch, wenn um 8 Uhr morgens die ersten 5000 User am Standort aufschlagen und sich anmelden. Wie mache ich denn das? Das heißt, ich habe auf der einen Seite diese Smoke-Test-Geschichte, das heißt, funktioniert es überhaupt? Ein User klickt mal alle Applikationen durch und schaut, ob es funktioniert. Das kann man... Per Hand? Nein, nicht per Hand. Du kannst es per Hand mit so einem Excel-File machen und dann abhaken. Habe ich auch schon gesehen? Genau, da kommen wir jetzt hin. Ich würde auch einen Test dazu schreiben. Also du kannst einen Smoke-Test schreiben oder einen Load-Test, nur für einen Unterschied. Drei große Open-Source-Tools. Das ist die alten Hasen, Selenium und Apache, der JMeter. Ich bin vor kurzem mal über K6 gefallen, JavaScript-basiert. Also wie ich sagte, ich bin Core-Entwickler, aber der JavaScript macht auch mir Spaß. K6 hat den Vorteil, der kann alles. Der kann vom Smoke-Test über einen Last-Test bis zu so Error-Testing mit Fuzzing eigentlich alles machen. Das heißt, ich gebe dem meine Parameter für die Anmeldung. Ich sage, der Test-User 1, der testet jetzt einfach mal, kann er sich an der Applikation anmelden. Das heißt, damit habe ich getestet, die Applikation ist gestartet, damit habe ich getestet, der LDAP funktioniert, weil die Authentifizierung funktioniert und ich weiß, dass der Webserver und der ganze andere Kram oben ist. Ist noch nicht viel mehr, aber zumindest kann er sich anmelden. Schaut beim ersten Starten irgendwie so aus, das heißt, im K6 macht genau einen virtuellen User, testet den Single Sign-On-Token, ich sehe die Antwortzeiten und das war's. Das heißt, das ist dein erster Test für tut die Applikation. Also, wir haben eh so viel Zeit, schauen wir uns das Video an. Das heißt, machen wir ein bisschen mehr, das heißt, jetzt simulieren wir 100 User und schauen mal, der macht das gleiche Skript wie vorhin als einer, das heißt, wir simulieren 100 Anmeldungen, der Montagmorgen, vielleicht 7.30 Uhr, die ersten kommen. Ich sehe, wie viele Daten kommen rein, wie viele werden verschickt. Es ist alles grün, das heißt, es ist erst einmal gut und fertig. Das kann man auch automatisieren. Man kann so einen K6-Test zerlegen in verschiedene Stufen. Hier zum Beispiel wollte ich was testen mit GraphQL. Wir hatten den Fall, dass 4 bis 5 Mal die Woche zu ganz unterschiedlichen Zeiten die User ein Timeout einzelne User Timeouts auf der Login-Seite hatten. Und irgendwie bei der Analyse kam raus, der GraphQL-Server kriegt irgendwann ein Timeout und war nie reproduzierbar. Wie gesagt, also wenn du da zum Beispiel ins Blank reinschaust, du siehst, einmal passiert es Montagmorgen um 8, das nächste Mal passiert es am Mittwochmittag um 12 und internationale Firma. Du weißt nie genau, okay, da sind schon viele User angemeldet, aber nie so, dass man sagt, ja, das ist Montagmorgen 8, wenn alle kommen. Das war mein erster Test für K6. Ich habe einfach mal gesagt, okay, was passiert denn, wenn der User das aufruft? Das heißt, es sind ungefähr 10 Requests, die wichtig sind. Und ich habe halt vor allem diese 2 GraphQL-Requests rausgesucht. Und dann habe ich angefangen, okay, 50 User in einer Minute geht, 500 User eine Minute geht. Es ging bis 5000 User eine Minute, nie so viele Auftritten. Also bis zu ungefähr dem Peak, was ich an gleichzeitigen Usern habe, alles funktioniert. Was nicht funktioniert hat, wo dann der Fehler auftrat, wenn man innerhalb von 5 Sekunden 300 User generiert hat, also in einer ganz kurzen Zeit, so eine schnelle Anmeldung. Das hat ausgereicht, dass 3-4 Requests in ein Timeout liefen. Und bei der späteren Analyse war es also, der GraphQL konnte einfach nur so, also die GraphQL-Pods im Hintergrund konnten nur so und so viele Antworten generieren in der Zeit. Das Schöne war, wir haben ein Open-Source-Tool, wir haben einfach nur ein Schnipsel JavaScript. Das kann ich auch packen, kann es am Support von der Anwendung schicken und kann sagen, Buben, genau in der Konfiguration, wenn ich so ausführe, funktioniert es. Wenn ich die gleiche Konfiguration ausführe mit 1000 User in 18 Sekunden, funktioniert es nicht mehr. Das heißt, das kann ich bei mir am Server reproduzieren, kann ich auf meinem Testserver simulieren und das kann auch der Entwickler simulieren, der die Anwendung geschrieben hat. Hat ein paar Wochen gedauert, aber ich habe einen Fix gekriegt. Also wir haben schon ein Jahr gebraucht, bis wir es reproduziert haben, weil es nicht besonders wichtig war. Aber das ist so ein Punkt. Nimm das Skript, schick es am Support, er kann es reproduzieren und auch große Umgebungen. Also ich hab Web-Applikationen mit bis zu 300.000 User. Das braucht schon ein bisschen, bis man rausfindet, an welcher Stelle der aussteigt. Da kann so ein Skript helfen. Python kann man als Admin meistens auch noch. Das heißt, wenn du das Ganze nicht mit K6 in JavaScript machen möchtest, schreib es in Python. Selenium hat zusätzlich den Vorteil, ich muss nicht alles, also so wie K6 zum Beispiel, da spricht er einfach nur mit der API. Das heißt, ich sehe im Browser nicht. Bei Selenium habe ich den Vorteil, der startet auf meinem Screen, wenn ich möchte, den Browser sichtbar und klickt dann. Das heißt, bei so Geschichten wie, wir haben oft so Designanpassungen, das heißt, wir spielen ein neues CSS ein, ein neues Stylesheet. Und dann kann ich mit der API super testen, die Anmeldung funktioniert immer noch. Wenn ich mir die Seite aber im Browser anschaue, ist der Anmeldebutton vielleicht nicht mehr sichtbar oder das Formular für, also das Feld fürs Passwort an einer ganz falschen Stelle. Das sehe ich bei so Geschichten, die simulieren im Browser. Kann man machen, Selenium macht auch Screenshots. Wir haben viele Geschichten, wo wir sagen, wir haben Übersetzungen, das heißt, wir haben die Applikation kann sowohl Deutsch als auch Englisch als auch irgendeine andere Sprache. Und wenn bestimmte Fehler halt nur in einer bestimmten Sprache auftreten, dann helfen mich sehen die Tools auch immer wieder. Das heißt, ich lasse dann einfach meine Tests, die ich mir einmal geschrieben habe, einfach in 10 Sprachen laufen und weiß am Schluss, okay, die 2 Sprachen haben immer noch ein Problem. Oder, nee, jetzt funktioniert endlich alles. Das ist das Beispiel, wie Selenium läuft. Also der öffnet tatsächlich meinen Browser, meldet mich an. Das ist meistens so schnell, ich habe es da mal ein bisschen verlangsamt. Klickt dann einer rum, der kann Content erstellen, der kann eine Wiki-Seite generieren. Wenn man so Last-Tests gegen ein Produktivsystem schreibt, sollte man sich ja überlegen, was passiert denn mit dem Content, den ich angelegt habe. Lösche ich den vielleicht auch irgendwann mal wieder, weil sonst läuft wieder irgendwas über. Aber ansonsten hilft es sehr viel. Also dieses ganze Automatisieren hat uns, also einmal der Smoke-Test sehr viel geholfen, weil wir einfach auch nach dem Update sagen können, ohne dass ich meine Excel-Liste zum Abhaken habe, okay, die Applikation läuft immer noch. Oder ich kann auch abends mal sagen oder nach dem Update, der Kollege in Asien oder in Südamerika kann es einmal mit dem Skript testen und ich bin mir sicher, okay, alles ist up and running. Das war's. Session Size Link, wer QR-Codes kennen möchte, die Liste der Tools. Ansonsten in meinem Blog steht meistens irgendwas zu meiner Arbeit, aller möglicher anderer Blödsinn. Kann man sich den Link speichern, Fragen. Du nickst, keine Fragen? Nein. Willst du laufen? Ja. Ja, aber dann bist du nicht im Recording.
Du hast ganz am Anfang gesagt, dass du keine Root-Rechte mehr hast oder nur noch eingeschränkt auf bestimmte Systeme. Und du hast aber auch erwähnt, dass du dann einen User anrufst etc. Darfst du noch mit End-Usern sprechen? Weil bei vielen Kunden, bei mir ist es mittlerweile so, dass auch der Support oder als Dienstleister ich dann nicht mehr direkt mit dem Kunden sprechen darf, sondern dass alles dann über L1 des Kunden laufen muss. Also stille Post hoch 5, ja.
Ja, also ich habe neulich sogar mal gegoogelt, was stille Post auf Englisch heißt. Das ist Chinese Whisper. Genau aus dem Grund, weil ich gesagt habe, das kann einfach nicht sein, dass L1 am L2 was erzählt und im L3 ganz was anderes ankommt. Ja, das mit den Root-Rechten ist immer ein Problem und ich telefoniere nie direkt mit dem End-User. Deshalb finde ich den HR so praktisch, weil der normale User, also seit der IE11 weg ist, der ist ja Gott sei Dank nicht mehr supported, kann der User selber die Developer-Tools öffnen, kann auch ein HR aufzeichnen, das kann ich am L1 beibringen und dann schickt mir der das HR und dann habe ich einmal das HR, was der User hat. Ich habe das HR, wo es bei mir funktioniert oder eben reproduzierbar auch nicht funktioniert und kann die Dinger vergleichen und alles ist gut.
Ich habe nur eine Anmerkung. Du hast da ja diese Dokumentationstools vorhin genannt, Word und so weiter und so fort. Ich mache ja manchmal Projekte mit sehr jungen Menschen. GoodNotes, handschriftlich, Tablet ist das ja. Neueste zu dokumentieren, ist sehr, sehr lustig.
Nutzen meine Kinder zum Beispiel für ihre ganzen Schularbeiten. Also GoodNotes ist tatsächlich ganz nett auf dem Tablet. Ich bin, ich bin schon 10 Jahre aus iOS raus, kann ich nicht mitreden. Ich weiß, der Jörg notiert irgendwas auf einem Android-Tablet mit irgendeinem Stift. Ich habe mir angewöhnt, alles, was ich auf Papier schreibe, ist von der Halbwertszeit endlich. Das heißt, meistens verliere ich es innerhalb von 2 Stunden und ich werde es auch niemals digital irgendwo so erfassen, dass ich es wiederfinde. Das heißt, ich versuche alles in einem Tool wie Logseq, Obsidian, OrgMode oder zumindest eine Mail zu erfassen und mir selber die Mail zu schicken, damit ich es zumindest mal digital und durchsuchbar habe. Also damit ich es bei mir auf dem Desktop finden kann und nicht nur über die Google-Suche. Ja. Wie ist die Handschrifterkennung in GoodNotes? Weil das ist ja eigentlich das Hauptproblem. Also ich habe ganz, ganz früher mit Evernote gearbeitet. Und Evernote war geil, weil die nämlich die Handschrifterkennung mit Indizierung hatten. Und das heißt, ich konnte... Das sagt, ja, das, da redet ihr zwar.
Also, ich kann das manchmal nicht lesen, weil
okay.
Die Handschrift von den Schülern ja doch nicht mehr...
Ich kann meine eigene Handschrift schon nicht lesen, von daher...
Ja,
genau, Jörg.
Okay. Du hast ja jetzt ein paar Tools genannt, wo drin du dokumentierst, also ASCII-Doc, Markdown oder LaTeX. Machst du das denn nur für dich oder habt ihr euch in der Firma bzw. im Team geeinigt, dass ihr diese Tools stringent nutzt? Denn bei uns ist es so, im universitären Kontext bricht immer gleich eine Grundsatzdiskussion aus. Also anstatt, dass wir Dinge in 15 Minuten aufschreiben, diskutieren wir eine Stunde darüber, ob wir sie in Markdown oder in ASCII-Doc aufschreiben, wo ich immer denke... Ja, und ich denke dann, wo ich dann sage, es ist mir scheißegal, ich schreibe es jetzt endlich auf.
Ja, nee, also wir haben uns zumindest geeinigt, also wir haben uns eigentlich alle auf Textformate geeinigt, wir packen es auch alle in eine Versionsverwaltung, wir generieren auch danach druckbare Dokumentation. Ich habe eher so die Herausforderung, ich arbeite auf 4 oder 5 parallelen Umgebungen auf unterschiedlichster Hardware. Das heißt, wo bekomme ich denn jetzt eigentlich mein Doku? Und deshalb auch diese Mail-Geschichte, dass ich sage, okay, jetzt schicke ich mir mal einen Schnipsel Config per Mail oder ich schreibe ein Stück Config im ASCII-Doc und schicke es mal von links nach rechts. Wie gesagt, am Schluss muss das eh so machen, wie es der Kunde oder der Projektleiter haben will. Das heißt, der eine will es im Excel, der nächste im Word, der dritte im PDF und der vierte ist HTML. Ich habe auch schon ASCII-Doc konvertiert und dann in Confluence oder am anderen Wiki-Format gespeichert. Einfach dann per API-Upload, funktioniert genauso. Aber ich will mein initiales Geschreibsel will ich in einem Tool haben, das ich versionieren kann.
Wenn du das Wort Developer-Tools sagst, denke ich sofort an Google Chrome. Haben auch andere Browser die Möglichkeit?
Das war alles Traffic Firefox.
Das war alles Firefox. Ja. Dann sagtest du eben das Stichwort Internet Explorer. Habe ich mit neuerem Internet Explorer, achso, das ist Chrome-Basis.
Der heißt Edge, ist Chrome-basiert und kann das auch.
Verstanden.
Ich weiß aber nicht, ob du mit den neuen Gruppenrichtlinien in Windows den Edge so verkrüppeln kannst, dass die Webdruck... Okay.
Ja.
Ist mir Gott sei Dank noch nicht untergekommen.
Machst du auch noch Tests mit Lynx oder irgendwelchen Braille-Monitoring-Browsern?
Nein. Also ich mache mit, privat mit Lynx einiges oder W3M, aber nicht im Geschäftsumfeld. Was für ein Ding?
Handlock zum Rausgenerieren.
Ja, Pando kann alles, weil der kann Markdown nach X oder X nach Markdown, der kann HTML, wenn man es aus dem Wiki rauskopiert, nach Markdown oder ASCII-Doktor konvertieren. Der kann auch aus meinem Markdown-Source-File mit Template ein Word-Dokument erstellen. Wer es dann so haben will, also da bin ich offen, einfach Pandoc, das Tool, der kann alles, Schweizer Taschenmesser. Ja, aber wie gesagt, die kann ja ich schon nicht lesen, wieso ist das Tool lesen? Dann würde ich sagen, danke, oder also wir haben nur 3 Minuten für Fragen, aber ansonsten Dankeschön für die frühe Stunde und Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.